Radio Oldtimer Specials.
Scuderia Renania, so heißt ein Unternehmen von Alfred Bauer, der Geschäftsführer ist, und der Gesellschafter. Scuderia Renania, ja, was ist das? Ja, es klingt so wie so ein Wappen oder Rennstall, Rheinland, nehme ich mal an, Renania. Denn die kommen ja aus Düsseldorf, aber wir sind am Stand der Scuderia Renania in Schwetzingen auf der Klassikgala. Alfred, beeindruckende Fahrzeugsammlung, die du hier hast. Man merkt schon, vielleicht hier nicht ganz dargestellt, aber im Vorgespräch erfahren, dein Hauptthema oder Lieblingsthema ist unter anderem Alfa Romeo, da die Vorkriegsära. Damals wahrscheinlich mit den besten Autos, die es überhaupt gab. Das willst du wahrscheinlich gleich besser erklären. Aber hier steht ein 62er Ferrari, ein Super Maserati und. Auch ein Engländer ist dabei, ein Merlin, ein rassiger Rennwagen. Wie hängt das alles zusammen? Was macht ihr, die Scuderia-Renania.com für die Interessierten, was macht ihr hier in Schwetzingen? Du hast ja internationale Kundschaft, krieg schon mit, aus der Schweiz, aus Österreich, sogar aus Schwaben. Was macht ihr hier?
Also wir sind jetzt mindestens das sechste Jahr hier, wahrscheinlich öfter. Vor Corona waren wir auch schon hier. Schwetzingen ist einfach für mich erstmal ein wunderschöner Ort. Es hat eine entspannte Atmosphäre und für mich ist es einfach zur Kundenpflege sehr gut. Ich habe hier ein Zelt, ich lade die Leute ein, wir trinken Glas Wein zusammen und dann unterhalten wir uns und so entstehen nebenher natürlich auch wieder neue Geschäftsanbahnungen. Also ich habe da natürlich schon auch ein Geschäftsinteresse und serviere nicht nur Wein und Häppchen aus Jux und Tollerei, ne? Aber die, im Prinzip ist es hier genau die relaxte, wunderschöne Atmosphäre in dem barocken Garten, die das ermöglicht.
Okay, und deine Kundschaft, die sich für diese Fahrzeuge interessiert, ist ja schon exklusiv, sage ich jetzt mal. Das heißt, ihr macht Autohandel, aber auch bei diesen Fahrzeugen manchmal schwierig. Restauration und Wartung, Renovierung, Werkstatt überhaupt. Macht ihr das in Düsseldorf oder woanders? Vermittelt ihr Werkstätten? Wie geht das?
Da wir ein breites Spektrum von Autos haben, haben wir verschiedene Werkstätten. Also wir haben eine Werkstatt zwischen Bochum und Dortmund, wo wir hauptsächlich Hinterachsen einstellen, so mit Tuschierpaste, Getriebe einstellen, solche Dinge, also technische Dinge überholen. Dann die Rennautos gehen woanders hin natürlich. Das hängt ein bisschen davon ab, was es ist. Ne? Kannst in der Werkstatt für Vorkriegsautos braucht man eine andere technische Ausstattung als für 60er-Jahre-Autos. Das, was wir machen, ist meistens relativ schwierig, weil wir Teile anfertigen müssen. Es gibt ja keine. Ne? Also ab den 60er-Jahren wird es ja einfach. Da gibt es an der Vorderachse Kugelköpfe und keine Büchsen mehr, die man aufreiben muss. Aber unsere Autos haben halt eingesetzte Nadellager und ähnliche Dinge, was alles justiert werden muss. Und selbst die Nadellager dafür müssen wir machen. Die kann man auch nicht kaufen, sodass das alles ein wenig aufwendiger ist.
Erklär mal doch mal bitte an dem Beispiel hier, der 62er ist das wohl, der Pininfarina Ferrari 250. Der sieht einerseits so lang aus, das Auto, aber auch wieder nicht. Wie kommt das zustande? Und was auch interessant ist, vielleicht klärst du einige auf, die das nicht wissen, die 250, was bedeutet das eigentlich? Denn es ist ja höchstwahrscheinlich ein 3-Liter-Motor, ja?
Also ich hatte ja schon Experten und Gutachter bei mir, die mich gefragt haben, wie viel Zylinder hat er denn? Das finde ich sehr absurd, denn alle Ferraris haben 12 Zylinder bis in die 80er Jahre. Mit der Ausnahme von einigen Rennautos, die 4 Zylinder hatten, um eben eine Reglementnische auszunutzen. Aber normalerweise haben alle Ferraris 12 Zylinder. Und die Zahl ist immer der Hubraum eines der 12 Zylinder. Das heißt, wenn man einen 250 hat, ohne die Buchstaben dahinter, das beschreibt dann die Karosserie, aber die Zahl 250 bedeutet einfach nur 250 Kubik mal 12 hat man 3 Liter.
Prima. Okay, und jetzt sag mal, diese besondere Pininfarina-Form, ich glaube, das ist auch das erste Modell oder das erste Jahr, in dem Pininfarina für Ferrari zeichnete. Der hat das ja genial geschafft. Ich glaube, es ist ein ziemlich langes Fahrzeug, oder nicht?
Ja. Wie ist das? Also, es war bei den frühen Ferrari so, genau über Alfa Romeo, dass alle möglichen Designer natürlich gerne für die betuchte Kundschaft gearbeitet haben, weil nur da hatten sie die Möglichkeit, bei einem relativ teuren Auto ihre Entwürfe überhaupt zu verwirklichen. Deswegen sind die frühen Ferrari alle von allen möglichen Karosseriebauern gestaltet, wie Vignale, Touring, egal, ne? Also gibt es Dutzende. Und irgendwann, natürlich hätte Ferrari auch gerne mal von einem Modell etwas mehr verkauft, und das ist das erste Mal gut gelungen mit dem 250 GTE, das ein im Prinzip ein Viersitzer, wobei die hinteren beiden Sitze eher für Heranwachsende oder Jugendliche sind. Aber das Auto ist erstaunlich gut karossiert, indem es nämlich seine große Länge verschleiert. Das Auto ist tatsächlich 4,90 Meter, also eigentlich fast so lang wie ein Bentley. Und man sieht es nicht durch die dünnen A-, B- und C-Säulen, die Dachpfosten und die leicht nach vorne gekippte Heckpartie, verschleiert es seine eigentliche Länge. Und ich finde es einen sehr, sehr gelungenen Entwurf, der übrigens auch am Markt belohnt wurde, denn das war das erste bei Ferrari sozusagen massenproduzierte Auto, Man muss dazu sagen, selbst heutzutage produziert Ferrari im Jahr weniger Autos als ein Mercedes-Werk am Tag. Und da war das Auto, ist, glaube ich, wenn ich nicht falsch bin, 1600 Mal verkauft worden oder 650 Mal. Und das war für Ferrari schon ein großer Wurf.
Übrigens nicht nur ein großer Wurf.
Über mehrere Jahre, ne?
Aber damals wahrscheinlich auch so mit, ja, überhaupt der Wurf, der Ferrari am Leben hielt.
Ja, das muss man auch sagen, bei den Modellen davor wurden mal 50 gebaut, mal 25, mal 14. Also in diesen Größenordnungen, das hat eigentlich nie die 100 Stück überschritten. Und das war für Ferrari schon ein Meilenstein, auch in der Firmenentwicklung.
Sag mal, und die Fahrzeuge, die jetzt hier am Stand sind, sind das alles deine Bestandsfahrzeuge oder ist das auf Kundenvermittlung, Kommission? Wie funktioniert denn das, wenn jemand so ein Fahrzeug hat, sich aber davon leider trennen muss oder will? Bist du der Ansprechpartner?
Also mein Geschäft ist insofern etwas anders als bei den meisten Händlern, dass die meisten meiner Kunden sich untereinander kennen, bei mir zusammen im Zelt sitzen. Das heißt, das ganze Sache verläuft sehr offen von den Handelsspannen und so weiter. Wir haben eine Anzahl eigener Autos, die reichen von historischen Autos bis zu einem modernen Le Mans Auto. Wir haben auch absurde Autos wie ein Ligier. Aber die eigentlich ist es so, dass wir natürlich, freue mich natürlich, wenn ich es nicht kaufen muss, sondern in Kommission bekommen kann, logischerweise, denn die Finanzmittel sind ja auch begrenzt. Und dann macht man, unterhält man sich vernünftig, was wohl der zu erwartende Marktpreis ist, was wir gerne verdienen würden und was dann der Abrechnungspreis wäre. Und dann kommunizieren wir das einfach offen.
Okay, also wer Interesse an so einem Exoten hat, wobei Exot ist auch so ein falsches Wort dafür. Da sind ja Legenden. Es ist aber auch eine Kapitalanlage in sehr, sehr vielen Fällen, in den meisten sogar. Aber was man dazu beachten hat, das weiß der Alfred. Alfred Bauer aus Düsseldorf. Scuderia-Renania.com. Ihr sitzt zwar im Rheinland, in Düsseldorf, aber weltweit tätig, ne? Wie ich das so hier höre. Besucher aus Argentinien höre ich da hinten.
Ich habe das letzte Auto nach Brasilien verkauft, ein Museum, einen ganz alten 1924er Alfa Romeo. Holland viel, ne? Es ist einfach internationale Kundschaft. Das liegt leider auch daran, dass die Wirtschaft in Deutschland dermaßen blüht, dass es immer schöner wird.
Sag mal, wo du gesagt hast, deine Kontakte Südamerika, wie kommt das? Also ich nehme mal an, oder irgendwo habe ich das mitgekriegt, besonders in Argentinien und Thema Alfa Romeo. Gibt es so einen Markt oder es gab vor dem Krieg einen großen Markt oder wie ist das?
Also man muss es einfach sagen, dass die meisten Alfa Romeo der Zeit, in der die mein Spezialthema sind, waren natürlich im Umfeld des Zweiten Weltkriegs, also kurz davor oder kurz danach. Etliche, wir hatten ja zum Beispiel Fangio als Formel 1 Fahrer, der viele seiner Autos mit nach Argentinien genommen hat, er war halb in Italien, halb in Argentinien. Gab es natürlich etliche Menschen, die im Umfeld von Mussolini und so weiter nach dem Krieg auch geflüchtet sind, in Partnerländer wie Argentinien und ihre Autos mitgenommen haben. Drittens gab es damals, es gab ja noch keinen Formel 1 im Sinne, es hieß Grand Prix, da gab es Rennstrecken in Südamerika und wenn die Autos teilweise nach dem Rennen kaputt waren, haben sie einfach stehen gelassen, weil der Transport nicht lohnte, weil im nächsten Jahr wären sie veraltet gewesen. Nur so begab es sich, dass etliche dieser Autos dort noch gefunden wurden in schlechtem Zustand, aber inzwischen ist das längst abgegrast. Ich rede jetzt von vor 30 Jahren, ne? Wo Autos gezielt gesucht wurden, wo man denkt, wo ist die Chassisnummer geblieben. Inzwischen ist es kaum noch möglich, was zu finden. Ich habe zwar noch ein paar interessante Entdeckungen gemacht, aber es ist nicht mehr wahrscheinlich.
So schnell vergeht die Zeit. Mir kommt das vor, als hätte ich das so letzte Woche gehört. Da kannst du mal sehen. Gut, dass es das Thema Klassikgala zum Beispiel gibt und Radiostationen oder auch ein Telefon. Man kann den Alfred Bauer natürlich auch erreichen. Also, er kann beraten, vermitteln, auf Suche gehen, recherchieren. Scuderia-Renania.com. Nicht nur in Düsseldorf, sondern weltweit. Alfred, ich danke dir für dieses aufschlussreiche Interview.
Dankeschön. Hat mich sehr gefreut.
Diesen Beitrag gibt es natürlich auch zum Downloaden und Nachhören unter radio-oldtimer.com, dann in dem Bereich Service und dann verpasste Sendung.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.